Kunst und Kommerz, der Podcast.
Hi, wir sind Armin und Tobias, zwei DJs und Labelbetreiber aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir mit unterschiedlichen Menschen über Kunst und Kommerz. Und natürlich auch über ihr Leben und Schaffen.
Kunst und Kommerz.
Er ist Labelbetreiber, Musikproduzent und DJ. Er hat einen Riesenpenis auf dem Nachttisch und trampelt hin und wieder auf Kunstwerken von Jonathan Mese rum. Warum er Pedidis Einladung zum Abendessen nicht gefolgt ist und warum seine Bayern-München-Hymne nicht im Stadion läuft, erfahrt ihr gleich. Herzlich willkommen, DJ Hell.
Hell, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung, Armin.
Du bist 62 Jahre alt.
Richtig.
DJ, Produzent, ja. Gründer und Inhaber des Musiklabels Gigolo Records.
Ja.
Du warst mal Man of the Year im GQ Magazine.
Stimmt wirklich.
In der Kategorie Musik, ja. Best German Act.
Ja.
Hattest mal eine Nominierung für den Echo.
Ja.
Warst musikalischer Koordinator beim Berliner Modedesigner Michalski für Adidas.
Nicht nur.
Nicht nur, unter anderem.
Ja.
Und was ich jetzt gerade noch rausgefunden habe, was ich ziemlich spannend fand, das musst du auch später dann nochmal erklären, DFB-Botschafter für die EM24.
Stimmt alles, ja? Stimmt auch.
Da dachte ich so, also vielleicht bevor wir später zu dir um freien Teil kommen, das musst du mir jetzt mal kurz erläutern, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, das hat mich gewundert.
Das interessiert DFB-Botschafter?
Ja.
Das war vor, glaube ich, 6 Jahren, wurde ich angefragt vom DFB und der Stadt München, ob ich sowas machen könnte, Botschafter für die Europameisterschaft, die ja noch nicht in Deutschland war. Das war ja noch mehr oder weniger in der Auslosung. Und Türkei war unser stärkster Gegner. Und das weiß ich noch, da war ich irgendwo in den Bergen und in Bayern und da war der Tag, war ich wahnsinnig nervös, weil es war nicht klar, ob Türkei den Zuschlag bekommt oder von UEFA oder Deutschland. Und wir haben es zum Glück bekommen. Und da, die erste Idee war, warum ich? Was wollt ihr von mir? Ich habe keine Zeit für sowas. Ist es ehrenamtlich? Dann soll ich da rumreisen in Deutschland und Werbung machen? Oder vielleicht sogar gegen die Türkei was sagen. Sorry, ja. Ja, klar. Also, dass wir besser sind als Türkei, weil wir besser im Fußball spielen oder irgendwas. Und habe gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich kriege auch nichts dafür. Und dann habe ich irgendwie länger überlegt und gesagt, okay, ich mache das jetzt doch. Und das war die richtige Entscheidung. Und ich habe wahnsinnig viel neue Leute kennengelernt. So ein bisschen Einblick in Strukturen Deutschen Fußballbund. Und dann haben wir es auch bekommen, den Zuschlag, und da war ich echt sehr glücklich an dem Tag, weil ich Teil der Organisation war. Und im Nachhinein fand ich es eine richtige Entscheidung von mir, weil ich habe meine ganzen Idole kennengelernt bei Länderspielen, wurde eingeladen vom DFB, war da in der Allianz Arena bei Länderspielen und fand es ganz toll, die alle mal live zu sehen, Hände zu schütteln. Ich habe jetzt keine Autogrammrunde gemacht bei Toni Schumacher und Oliver Kahn und Oliver Reck war auch da und alle, die man halt nur so von den Spielen kennt, und die waren alle am Start. Und dann fand ich auch so interessant diese internen Meetings, wo dann so DFB-Leute oben sitzen und sprechen und sich verkaufen. Das war schon, habe ich sehr viel gelernt in die Richtung und dachte, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich, jetzt sind wir ja kurz vor der Europameisterschaft und insgeheim hätte ich gerne den Song gemacht für die offiziellen Song für die Europameisterschaft. Aber da ist die UEFA zuständig, nicht der DFB. Und da gibt es jetzt schon, habe ich gestern gelesen, Kritiken. Ich glaube, es ist eine italienische Sängerin mit einem.
Ja, das stimmt. Die Deutschen wollten ja Major Tom als Hymne.
Ah ja?
Es gab eine Petition sogar. Und eigentlich wollten die als Torhymne, jetzt mal, wenn ein Tor fällt. Ja.
Ne, du weißt ja, was die Hymne jetzt ist. Das ist ja ein Gigolo-Song. Ja? Kernkraft 400 von Zombie Nation.
Das wusste ich nicht.
Und das wurde 98 auf Gigolo Records released. Reed weiß das natürlich. Und das fand ich schon irrwitzig, dass ein Song, den ich selber released habe von Münchner Künstler, irgendwann als Torhymne für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Das wurde bei jedem Länderspiel jetzt benutzt. Und das fand ich natürlich jetzt interessant, dass ein paar Jahre später schon wieder eine neue Hymne kommt. Und ich fand das ja nach dem Tod von Franz Beckenbauer bei den Spielen und dass da ein Lied von ihm eingespielt wurde bei jedem Tor und das ging, gute Freunde kann niemand trennen. Und das fand ich wirklich außergewöhnlich, besonders gut. Und das haben sie aber nur ein, zwei Mal gemacht und das wäre schön gewesen, wenn man das Lied, das mag ich sehr gerne, wenn man das weiter gepusht hätte und das einfach bei jedem Tor dann als Torhymne läuft. Gute Freunde,
kann niemand trennen. Das haben die doch damals gesungen als Nationalmannschaft. Ja. Ja. Aber da ja auch unser Podcast Kunst und Kommerz heißt.
Jetzt reden wir nur über Fußball.
Das finde ich ja gut. Ich bin ja großer Fußballfan.
Schöne Brücke. Genau. Da wird ja Kunst kommerzialisiert. Ja. Also bei jedem Tor klingelt die Kasse.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Das lohnt sich doch bestimmt für so ein Label, wenn das in so einem.
Das lohnt sich für den Florian Senfter. Der hat die Rechte, und das war ja auch ein Sample, der hat die Rechte gekauft dann. Das war ein Nintendo-Spiel in den 80ern, der hat das gesampelt. Und ich habe leider keine Rechte mehr dran, sonst würde ich da bei jedem Tor nochmal zweimal jubeln oder so. Leider nicht.
Ja, aber das ist natürlich interessant, weil ich glaube, da sind die interessanten GEMA-Schlüssel, glaube ich, in so einem Stadion. Ich bin da kein Experte, aber ich gehe mal fest von aus, wir mit unserem kleinen Label hier können nur davon träumen. Aber wir gehen später auch nochmal als
Fußballfest.
Ja, unbedingt.
Das weiß keiner, ich habe eine FC Bayern-Hymne geschrieben. Und auch produziert mit Peter Kruder in Wien von Kruder und Dorfmeister. Und der Song heißt, die Mainline heißt, wir sind alle Bayernand. Verstehst du das Wortspiel?
Bayernand.
Zusammen. Und dann habe ich versucht, das Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zuzuspielen und Fanbeauftragter und bin nicht irgendwie weitergekommen. Und ich glaube auch, dass die von Musik jetzt wenig Einblick haben. Und die Hymne wurde nie verwendet im Stadion, weil wir in München läuft immer Stern des Südens und irgendwas anderes. Und ich dachte, das ist so peinlich, Champions League, wenn ich im Stadion bin, internationale Gäste. Ja. Und da läuft das Schlimmste vom Schlimmsten. Ja. Das ist einfach eine unangenehme Situation und ich hätte einen besseren Vorschlag. Bin noch nicht weitergekommen, aber ich kann dir gerne mal in einer ruhigen Minute die Hymne vorstellen.
Sehr gerne, das interessiert mich sehr. Tobias hat ein spannendes Zitat jetzt, was er dir vorliest, wo er dir erstmal nicht verrät, von wem das ist.
Ja, okay.
Geht ja ein bisschen auch immer hier bei uns um die Frage, was Kunst ist. Und dazu haben wir uns Zitate von verschiedenen Künstlern und Persönlichkeiten zusammengesammelt.
Ist nicht mehr Fußball?
Nee.
Okay.
Nee. Ich lese wirklich, jede Woche lese ich so ein bisschen Fußball, damit ich unter der Woche hin und wieder mal sowas droppen kann. Aber ich habe gar keine Ahnung. Aber manchmal komme ich so rüber, als hätte ich ein bisschen was. Aber bei euch bin ich raus. Ich weiß, ihr seid beide Pros. Also, das Zitat heißt, Kunst ist Notwendigkeit. Von wem ist es?
Ich würde sagen, Jonathan Mese.
100 Punkte.
Das war leicht. Punkte. Das war ja einfach.
Aber warum war das leicht?
Weil wir hier... Genau hier stand, wo ich jetzt sitze, stand Jonathan. Wir haben gestern die ersten Aufnahmen, Tests gemacht für das neue Album Mese X Hell, das bei Daniel Richter in Hamburg bei Buback Records veröffentlicht wird. Irgendwann nach dem Sommer.
In unserem kleinen Multifunktionsraumschiff hier. Gestern, du und Jonathan Mese und wer noch?
Brigitte Mese. Und das war, also ich fand ganz ein toller Nachmittag mit den Zweien. Man sieht sich ja nicht so oft und es war wahnsinnig intensiv. Und ich saß ja hier und ich hatte Lachkrämpfe, weil Jonathan so genial performt hat. Und wir haben so viel Material aufgenommen gestern, das muss man jetzt dann sichten. Ich glaube, wir haben Material für 3 Alben.
Jetzt vielleicht noch mal kurz auf das Zitat einzugehen. Mhm. Ja, Kunst ist Notwendigkeit. Also Notwendigkeit ist ja schon ein ziemlich starker Begriff, ne? Das ist ja so das braucht man zum Leben. Ja, würdest du sagen, also dass es A vielleicht auf dich als Person zutrifft, aber auch für die Gesellschaft?
Ich gehe jetzt mal von meiner Warte aus und ich habe Kunst immer so verstanden, dass alles Kunst ist. Und Jonathan sagt ja, Kunst ist Chef und Kunst ist Notwendigkeit. Und ich denke, Kunst ist auch alltägliches Leben. Wie gehe ich durchs Leben? Wie agiere ich? Und wenn ich jetzt später in Zug steige, dann ist es auch eine künstlerische Aktion. Für mich ist alles Kunst. Ich habe das immer so, konnte das nie anders einteilen. Ich weiß, dass das andere Leute natürlich anders definieren, aber für mich war, wie ziehe ich mich an? Was esse ich? Was gucke ich für Filme? wie gestalte ich meine DJ-Sets? Natürlich ist das mehr Kunst als alles, aber für mich ist es genau wie Jonathan und Brigitte, für mich ist alles Kunst. Und so sehe ich das auch und so gehe ich das auch an immer. Was könnte ich da am besten machen? Wie könnte ich das künstlerisch bearbeiten? Und das ist so ein automatischer Vorgang einfach. Also für mich ist alles Kunst.
Woher kennst du denn Jonathan? Wo ist da die...
Ich war immer großer Bewunderer seiner Kunst und habe versucht natürlich auch was zu kaufen von ihm. Und vor ein paar Jahren gab es das erste Meeting, das lief offiziell über seine Pressestelle, meine Pressestelle, Meeting bei ihm im Prenzlauer Berg oben und einfach kennenlernen und sich so ein bisschen ja, beschnuppern. Und da hatte ich schon, da war die Idee, ob er nicht mir für mein neues Album House Music Box ein Cover zeichnen kann. Aber gleich mit dem Zusatz, ich kann es nicht zahlen. Also natürlich super, super Einstieg in eine Kommunikation. Ja. Und dann war meine Idee, ich mache dir ein Album. Wir machen ein Album zusammen. Und das fand er ganz toll. Und dann hat er mir das Album, die Covers für Singles und Album gezeichnet, was ich großartig fand. Also wirklich... totaler Volltreffer und da hat man sich sofort gut verstanden und er hat nicht ein Cover gemacht, sondern ich glaube 62 Cover. Die lagen bei ihm am Boden und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, was mache ich mit dem ganzen Kunstwerken? Und habe dann 4 ausgewählt und eine Collage draus gemacht und ich dachte nicht, dass er das zulässt, weil es ja seine Kunst ist und daraus ist dann die Idee entstanden, ein Album zu machen. Da wusste ich noch gar nicht, dass sein Malerfreund Daniel Richter Bubak Records leitet in Hamburg. Und dass da Deichkind, Kotze, die ganze Hamburger Schule dann da zentriert ist und die ganzen Indie-Bands und so weiter. Und das fand ich dann noch stärker, so eine Energie. Daniel Richter, Jonathan Mese, Brigitte Mese, DJ Hell und dachte, wow, da könnte was entstehen. Und ich meine, das erste Album war ja dann wundersamerweise Top 100 Media Control Charts Nummer 12.
Ich hab's mal recherchiert, als es rauskam, weil es mich interessiert hat. Und ja, da war es gerade auf 14. Dann ist es tatsächlich noch 2 Plätze gestiegen. Ja. Aber das ist ja schon interessant, ne? Also
für mich war wichtig, dass wir vor AC/DC und ich glaube Dire Straits waren. Und ich glaube sogar Rammstein. Und das war für mich, ich habe natürlich als erstes geguckt, wer ist hinter uns. Einfach so, also nicht ernst
zu nehmen. Da waren wir irgendwo. Wir waren irgendwo hinter dir.
Ja, und das hat keiner wirklich gedacht, dass wir da in irgendeine Chartplatzierung kommen. Es war einfach so eine Bestätigung, dass es irgendwie Leute interessiert, was wir da machen und das honorieren. Und jetzt das zweite Album eben.
Das ist ja auch wirklich sehr, also ich fand es sehr künstlerisch anspruchsvoll. Auch, ich finde es eine tolle Kollaboration zwischen euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Tobi, du kannst ja gleich, der Helle hat uns ja was mitgebracht, das kannst du ja vorbereiten, aber ich will noch auf eine Sache kurz eingehen, weil du gerade so einen schönen Satz gesagt hast wie, kannst du mir ein Cover machen? Ich kann es nicht bezahlen.
Ja.
Unser Podcast, ne, heißt ja Kunst und Kommerz und du hast ja auch schon eigentlich bevor er dir ein Cover gemacht hat, seiner Kunst ja schon Wert beigemessen, ne? So einen kommerziellen Wert. Würdest du sagen, dass die Kunst erst wertvoll macht in der Gesellschaft, indem wir sie quasi bezahlen?
Ich glaube, das sieht oder interessiert Jonathan ziemlich wenig und mich auch nicht. Ob das viele Leute oder einige Leute sagen, ja, der kann ja gar nicht malen, richtig und so, das ist nicht schön. Und das ist ja keine Kunst, das können ja viele Leute machen. Und ich finde ihn außergewöhnlich besonders ausgezeichnet. Ich weiß gar nicht, wie Superlative ich da finden kann bei Jonathan seiner Kunst. Und er ist ja sehr aktiv, hat viele internationale Ausstellungen. Und ich finde, er ist einer der zeitgenössischsten und interessantesten deutschen Künstler im Moment. Mit Daniel Richter, da gibt es natürlich viele andere noch, aber ich sage zu Jonathan immer, ich bin kritiklos deiner Kunst gegenüber. Mir gefällt wirklich alles, was du machst. Es gab jetzt kaum ein Bild oder eine Skulptur, die mir nicht gefallen hat. Und ich finde, er ist einzigartig und außergewöhnlich. Also Kommerzgedanken oder ob das dann eine Wertigkeit hat, weil das teurer wird oder so, die Gedanken habe ich nicht, ich glaube Jonathan auch in keinster Sekunde. Der macht einfach spontan, intuitiv, im Moment, genau wie gestern die Texte. das passiert, weil ich habe gesagt zu ihm, hast du Texte vorbereitet? Und sagte, ja, ja, aber das kommt, ich mache das einfach. Das ist ein Thema, Gesamtkunstwerk Deutschland, und ich improvisiere das jetzt ganz. Und das macht er auch vor seinen Leinwänden. Ich stand auch mal auf seiner Leinwand, riesig, und ich sagte, kann ich da nicht, das ist doch ein Kunstwerk. Und er sagt, kannst doch, kann man ruhig drauf, also macht nichts. Kann man auch draufstehen. Und ich mag seine Sichtweise und seine Argumentation und ihn als Künstler, also schätze ich sehr, ich finde einer der besten in Deutschland.
Ja, kann man nur sagen, ganz toller Mensch.
Ja.
Tobi, hast du das Bild bereit, was der Herr Lutz mitgebracht hat?
Ich habe sogar zwei Versionen davon.
Ja, dann bitte zeig mal eine. Gerne auf dem Screen, wenn das geht. Oh ja, da kommt es auch schon.
Da kommt es geflogen.
Oh ja.
Ich mache es mal gleich Vollbild, obwohl ich mache es euch einfach so groß. Du überdeckt unser Kunstwerk. Haben wir über unser Kunstwerk schon gesprochen?
Nein, noch nicht, das machen wir gleich.
Da ist er.
Zack.
Wow.
Da ist er.
Okay.
Das Gerät.
Bitte, erzähl uns
also
was darüber.
Das ist ein holländischer Künstler, der leider 93 gestorben ist. Herman Macking. Das ist in seinem schottischen Atelier. Und das ist ein sogenanntes Kunstwerk, nennt sich Rocket Machine. Und kommt bei Stanley Kubrick, für mich einer der wichtigsten Filme ever, namens Clockwork Orange vor, als bedeutendes Kunstwerk. Und ich habe ihn dann über recherchiert und so, über Webseiten, habe ihn angeschrieben, E-Mail geschrieben und gesagt, ob es möglich ist, so das, die Rocking Machine zu kaufen, weil ich würde das gerne als Kunstsammler und so. Und dann kam ein riesen Fragenkatalog. Wer bist du? Warum willst du das kaufen? Was machst du damit? Und so weiter. Und dann habe ich das freundlich beantwortet und dann ging es schon in die Verhandlungen. Und okay, das war natürlich ein stolzer Preis, aber ich wollte es unbedingt haben, weil es für mich einfach so der wichtigste Film ist und einfach auch ein wirklich bedeutendes Kunstwerk. Hier ist unten so ein, das sieht man nicht, ist so ein viereckiges Loch. Mhm. Und darin ist so eine Apparatur mit so einem Rollen, das sich so bewegt. Also das ist ja im Film, wenn Alex... schlägt er vorne drauf und das bewegt sich dann so eigenwillig. Aber das hört nicht auf, das geht minutenlang. Und der hat sich die Mechanik ausgedacht. Und das wippt immer so eigenwillig. Und da hat er mir einen Zettel mitgegeben, wie ich die Rollen da einbaue und diese Kugel, die dann hin und her schwingt und wieder zuschraube. Und das hat er genau erklärt. Das habe ich noch zu Hause. Ich habe sogar noch die Originalverpackung zu Hause. Und das wollte ich unbedingt in meiner Kunstsammlung haben. Also ich kaufe auch viel Bilder und Kunststücke, die mir gefallen. Aber ich habe von Jonathan, ich habe das Cover, aber ich habe noch keinen, ich wollte mal ein Selbstporträt von ihm kaufen, aber da hat er mich dann an seine Galerie verwiesen.
Auch ein guter Geschäftsmann.
Ja, nee, weil er verkauft es ja nicht.
Ja, genau, klar. Aber
und, was wird so ein Penis jetzt kosten? Wie heißt denn das? Hat das einen Namen?
Rocking Machine. Genau, das ist eine Rocking Machine.
Verrätst du uns den Preis?
Nee.
Aber
ich glaube, das ist viel wert, weil das ist ja original aus dem Film und das steht bei mir im Schlafzimmer neben meinem Bett.
Neben deinem Bett?
Ja.
Ich hätte nämlich gefragt, wo steht's? Als nächste Frage.
Ich hatte keinen passenden Platz, weil das muss ja schon irgendwie...
Braucht der Raum ein bisschen, ne?
Der Raum muss groß sein, es muss irgendwie...
Die Frage, wo es steht schon eigentlich.
Im Film steht es auf so einer Kommode mit Kunstwerken und mit der Rocking Machine tötet er ja die Kunstsammlerin und er schlägt sie irgendwie von oben. Aber ich finde das wahnsinnig schön gemacht. Das Material, das glänzt auch so und ich weiß gar nicht, was das jetzt wert ist. Also geht auch nicht darum, dass es eine Wertsteigerung ist. Es einfach fühlt sich gut an, dass es in meinem Besitz ist und
wir merken ja, dass Kunst und Wert dann doch immer wieder im Kontext ne, irgendwie auftaucht.
Können wir uns dein Haus, du wohnst auf dem Land.
Auch.
Ah ja. Dein Landsitz oder wo du hauptsächlich wohnst, können wir uns so vorstellen, das ist voller Kunstwerke, also viele Bilder, Skulpturen oder ist es eher leer?
Wie
wohnst du?
Ich bin an einen Punkt angelangt, wo ich überlege, was ich kaufe, weil ich habe keinen Platz mehr. Mhm. Und das, die Sachen zu stapeln im Keller oder am Speicher, das will ich nicht. Ich will es ja sehen. ich will das ja irgendwo platzieren und so weiter. Mhm. Und ich habe keinen Platz mehr. Mhm. Und jetzt stapeln sich Mick Rock, David Bowie Bilder bei mir irgendwo in der Ecke. Originalbilder. Und die Geschichte erzähle ich noch. Das war eine Ausstellung in Berlin. Mick Rock, eine kleine Galerie am Prenzlauer Berg. Mini-Galerie. Und er kommt mit Original-Dia-Fotos von einer 72er-Tour David Bowie in Schottland, England. Und wirft die so auf den Tisch und sagt, sucht euch was aus. Also wirklich ungeordnet. Und dann waren irgendwie 20, 30 großformatige, gerahmte Bowie-Bilder und ich gehe rein und sage, wow, das ist das Beste, was ich je im Leben gesehen habe. Original, der war ja auf der Bühne, Mick Rock. Mhm. Und da sage ich, würde ich gerne kaufen. Wie viel habt ihr schon verkauft? Das ist wahrscheinlich, reißen euch die Leute das aus den Händen. Und dann sagt die Galeristin, kein einziges. Kein Bild verkauft. Und dann habe ich, glaube ich, 5 Bilder gekauft oder 7 und wusste aber schon bei den doppelt gekauften, wem ich die schenke. Und die stapeln sich jetzt bei mir am Boden, weil ich keinen Platz habe zum Aufhängen. Ist jetzt kein großes Problem, aber ich bin glücklich, dass ich die Fotos da relativ billig, und die Galeristin hat gesagt, sag keinen den offiziellen Preis, darfst du nicht verraten. Und ich habe die relativ günstig bekommen.
Du bist jemand, der sich für Kunst interessiert. Das geht ja aus dem Gespräch jetzt schon hervor. Jetzt viel Malerei, Skulpturen etc. Du hast mir mal erzählt, dass du auf einer Ausstellung warst, wo ein nackter Mann gestanden hat, Ewigkeiten. Ist das richtig? Kann ich mir das erinnern? Der einfach nur nackt da stand und keiner wusste so richtig,
was man... Ach, du meinst Professor Flatz in München in der Pinakothek?
Ist mir nur im Gedächtnis geblieben, weil das...
Ja, vor einem Monat, ja.
Ja, das ist ja eher dann Performance-Kunst. Also gibst du dir dann sowas auch?
Ja.
Ich meine, so dein Job ist ja auch DJ, kann man ja auch. Würdest du DJs als Künstler bezeichnen, zum Beispiel? Also
nicht mehr alle. Also die ganze New Wave von DJs würde ich den artistischen Grundgedanken absprechen.
Okay, warum?
Oh, weil das irgendwie zwar eine Performance ist mittlerweile und ich fand es ganz gut. Das war so ein Zitat von Mancuso, der das Loft gemacht hat in New York. Wie hieß der? Mancuso, glaube ich, oder so.
Ja. Ich glaube, ich glaube.
Und der hat gesagt, die Performer, es ist, der DJ ist ja nicht der Performer, das sind die Leute, die reinkommen, die Dancer, die machen die Party. Der DJ ist beschäftigt mit Selecting und Mixing und ein Vibe kreieren und irgendwie, aber der ist nicht kein Performer und das hat sich total gedreht. Jetzt ist der DJ der Performer und mein, das muss ich ja nicht erklären, was jetzt an lustigen Performance angeboten wird täglich. Das ist aber für mich hat keinen künstlerischen Background. Das ist eher Kabuki, clowneske Bespaßung. Das hat ja nichts mit Kunst zu tun. Oder vielleicht ist es eine neue Kunstform, die ich nicht verstehe im DJ-Gewerbe.
Aber ist der Begriff DJ dann eigentlich noch richtig? Für diese Performance.
Ich erfinde immer neue Terms auch für die Laptop-DJs. Waren eben die Laptops, eine eigene Kategorie. Und für die neuen DJs, ich hatte schon einen Term, ich weiß aber nicht mehr, ob der passt. Ich nannte das Kabuki-DJs. Die performen und sind lustig angemalt oder tätowiert. Und es gibt ja das Hör hier in Berlin. Ich gucke es leider nicht mehr, weil das so ausgeartet ist, die Verkleidungsgeschichten. Es ist alles legitim und so weiter, aber. Also es hat, finde ich, wenig mit künstlerischer DJ. Vielleicht ist es auch ein Oldschool-Gedanke, aber für mich ist wichtig, wie ist die Auswahl, wie ist es gemixt, was sagt mir das, was ist der neue Impuls, ist da irgendwie was dabei, das ich so noch nie gehört habe, und für mich war die Techno-Definition immer was Futuristisches natürlich, aber auch eben Musik, die ich noch nie gehört habe, oder den speziellen Track. Und irgendwas, geh nach Hause und hab 2 Songs, Tracks im Kopf, und die so rausstachen. Und das war für mich immer Techno, dass da was Ungewöhnliches passiert und was Berauschendes, was Artistisches, was Innovatives.
Mhm. Und das kommt aus Berlin? Und das kommt aus Berlin, wie das Kulturerbe jetzt sozusagen den Ritterschlag für Techno aus Berlin gegeben hat. Was sagst du dazu?
Also das würde ich gerne so auf die Frage, wie ich gestern zu Jonathan sage, du bist ja jetzt auch erwähnt im Zeitartikel mit Adidas, und was sagst du zu der Übergang 2027 von Nationalmannschaft Adidas zu Nike? Wie ziehst du dich jetzt dann in Nike-Klamotten an? Und er sagt, c'est la vie. Und das würde ich jetzt auch gerne. Das fand ich genial schon wieder. Dass er einfach gar nicht ausholt oder irgendwas, so ist es halt im Leben.
Ja. Weiter geht's.
Weiter geht's, genau.
Ja, dann weiter geht's. Gute Stichpunkt.
Ach so, ja, okay.
Guter Stichpunkt oder guter Wechselmoment zu unserem Cover von unserem Podcast. Was meinst du, wo steht das? In welchem Museum?
Ja, in Berlin. Ich sollte auch den Künstler erkennen. Das ist ein bekanntes Kunstwerk. Das sieht man schon an den Verarbeitungen hier und Schaltkreisen. Das ist sehr bekannt. Ich kann es dir aber nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, wo es steht, aber irgendwo in Berlin.
Da bist du uns jetzt diesmal auf den Leim gegangen. Das ist tatsächlich AI.
Scheiße. Nee, aber okay, die Frage ist, mit was wurde die...
Gefüttert. Gefüttert, das ist natürlich immer die Frage. Nee, wir haben sehr lange nach einem passenden Cover für diesen Podcast gesucht. Wow. Und irgendwann haben wir angefangen, mit AI zu experimentieren. Weil natürlich sich auch immer die Frage stellt, ist ja eine Form von Intelligenz. Kann diese Intelligenz auch Kunst schaffen?
Klar.
Ja, erzeugen, kreieren?
Ja.
Und es ist so... Also es ist so absurd, dass es schon wieder, es könnte von einem Mensch sein, es könnte jemand gemacht haben, weil es das Witzige ist, oder warum wir auch gesagt haben, das ist es, damit arbeiten wir, weil jeder interpretiert was anderes da rein. Und es ist so spannend, weil anscheinend polarisiert es, anscheinend berührt es Menschen, weil es triggert die dazu, uns Dinge zu erzählen. Jedes Mal, wenn wir es jemandem zeigen, das ist wirklich witzig und das ist nicht menschengemacht und trotzdem löst das was in Menschen aus. Und das finde ich ganz spannend. Also wie würdest du es jetzt beurteilen, nachdem du weißt, dass es AI ist? Ja, würdest du immer noch die gleiche Emotion haben dem gegenüber?
Schmälert nicht die Wertschätzung dem Kunstwerk, weil ich finde, es ist eine ganz neue Art, Kunst zu kreieren. Und ich denke dann weiter und denke, wer ist die Ausgangsposition? Was wurde an Informationen der AI gegeben? Und da gibt es, glaube ich, also sagt mein Filter, gibt es ähnliche Sachen.
Sicherlich. Also die KI bedient sich ja auch nur dem, was es schon gibt, so wie der Künstler sich ja auch aus dem die Kreativität zieht, was ja um ihn rum ist.
Ja, aber interessanter Fakt, weil natürlich bedient sich's, aber wird natürlich gefüttert. Ne? Die Menschen sind ja evolutionär von Höhlenmalerei, das Thema einer jeder Sendung irgendwann, sozusagen haben sich ja wirklich was Neues geschafft, während die KI ja das, was der Mensch geschafft hat, tumbelt irgendwie. Ja. Also das ist schon so ein Unterschied vielleicht auch. Also die Menschen haben ja auch irgendwie von null gestartet. Ne?
Ja,
also
die hatten war ja nichts um sich rum. Die haben auch nicht bei null gestartet. Design gab es ja immer schon um sie rum. Ja, evolutionäres Design.
Ja, gut. Rein an der Natur inspiriert. Natürlich. Also Mensch, Teil der Natur ist natürlich dann, ja, stimmt schon, ne? Aber hier so die Maschine, es geht wahrscheinlich alles schneller, ne? Das ist hier in, da hat Armin mal, also.
Naja, schnell ging das nicht, da haben wir ja schon lang dran gesessen. Ich habe ja den Algorithmus, also bis wir zu dem Ergebnis gekommen sind, das war ein Prozess, ne? Weil ich erstmal im Algorithmus gesagt habe, hey, wir machen einen Podcast, der heißt Kunst und Kommerz, schlag mal was vor. Und dann haben wir ganz viele Sachen bekommen, da waren, also erstmal so ganz witzig, viel Renaissance, Kunst wird absurderweise dann bei der AI, mit der wir gearbeitet haben, gleich mit Renaissance-Kunst gleichgesetzt aus irgendeinem Grund. Dann haben wir gesagt, okay, füg doch mal Geld dazu. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen noch mehr was Skulpturartiges. Dann hatten wir erst Köpfe umgeben mit Geldscheinen, was wir eigentlich ganz gut fanden, was auch zum Thema passt. Dann habe ich gesagt, ja, aber es muss ja auch irgendwie modern, technologisch sein. Es müsste was sein, was vielleicht auch im Museum stehen könnte. Und es ist immer mehr zu dem geworden. Ja, es war ein kompletter Prozess. Also
KI-Ausstellung könnte sofort ein Wandgemälde sein oder vielleicht sogar ein Video oder also könnte sofort ausgestellt werden und verkauft werden.
Ja.
Die Sache ist, was ist es wert? Und ich denke, wenn du jetzt ein Jonathan Mese KI, das wäre auch interessant, was die KI draus macht. Wenn ich hunderte Mese Bilder eingebe, was das find, vielleicht hat er es auch schon gemacht.
Bei Jonathan läuft das Ding einfach heiß und explodiert so. Ja. Die KI ist dafür noch nicht ready, die braucht noch ein paar Jahre.
Ja, nee, ich finde es sehr gut, sehr gut. Das sieht toll aus.
Freut uns zu hören, weil wir haben wirklich lange, lange diskutiert, ob wir das jetzt nehmen oder nicht. Aber es war wirklich, weil es hat die Leute zur Diskussion.
Was ist es wert?
Dann hat der 200. Folge von dem Podcast wahrscheinlich sagen, unbezahlbar.
Ist ja nur der Wert, den wir dem beimessen. Für mich ist es sehr viel wert. Also ich habe schon eine emotionale Beziehung dazu aufgebaut. Ich würde dafür auch Geld ausgeben. Ja, also sage ich ganz ehrlich. Ja. Also,
wir müssen das herstellen lassen, einfach, dass es das wirklich gibt.
Ich weiß es nicht. Ich finde Kunst und Wert immer so schwierig, weil Wert, das kommt ja durch den Markt. Ja. Ne? Das ist so, ich habe auch vielleicht nicht die finanziellen Mittel. Ich würde sehr für meine Verhältnisse viel Geld dafür ausgeben, sage ich mal so. Ja, in meinem Maßstab.
Wie groß wäre das denn für dich, wenn du dir das jetzt in real vorstellst? Das könnte auch nur ein Zentimeter groß sein.
Ja, ich stelle mir das schon so mindestens einen Meter mal einen Meter vor.
Oder noch größer.
Oder noch größer, ja. Ja, auch der Screen. Ich finde ja auch dieses so bisschen Einblick ins Innere durch diesen Screen an der Seite.
Schwebt ja, es hat irgendwie keine Verbindung. Genau.
Ja, es ist irgendwie, es ist total, auch dann oben doch mit dieser Folie noch eingepackt. Mhm. Also es ist irgendwie, es gibt super viel zu entdecken. Ja. Also manche haben schon gesagt, was, aber diese Bowlingkugel verstehe ich da nicht. Und also total spannend, aber wir wollen doch mal wieder auch zurück zu dir kommen.
Okay.
Und zu unserem freien Teil. Mhm. Weil ich sag mal so, wenn man über, oder anders sagen, wenn ich DJ Hell bei Google eingebe und dann auf News gehe oder Artikel, und dann findet man einfach sehr viel. Wir hatten ja im Vorgespräch, hast mir ja irgendwann oder vorhin was ziemlich Spannendes gesagt. Ich lasse es mittlerweile einfach laufen, was da steht. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du das gemeint hast.
Es ist ja nicht, entspricht ja nicht immer alles der Wahrheit. Und es gibt natürlich auch viel im Netz, was erfunden ist. Und ich kann jetzt da nicht auf alles eingehen, das ist eher zu persönlich. Also wenn man, okay, wenn man jetzt eingibt, DJ Hell Freundin, das habe ich jetzt zufällig mal gemacht, was da für ein Quatsch rauskommt. Und was da auch geschrieben wurde, von Bunte bis Gala. Und ich habe zu meiner Pressestelle immer gesagt, alles ist möglich, außer Bunte und Gala. Da will ich nicht auftauchen. Der Rest ist verhandelbar.
Aber die schreiben doch trotzdem wahrscheinlich.
Genau, ganz genau.
Denen ist es egal. Ja. Also ich weiß nur, das ist, glaube ich, die absolute Klatschpresse, oder? Bunte und Gala. Also, oder wer liest das?
Also Amüsant oder so, wenn man das mal in die Hände kriegt. Aber da ist Oliver Pocher ganz stark, hatten wir vorher in die Diskussion, warum der jetzt überall ist. Aber es wird viel Quatsch geschrieben. Aber im Grunde genommen war die Presse immer freundlich zu mir. Meistens.
Also, ist schon mal interessant zu wissen, dass, ich meine, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, sich selbst zu googeln.
Mache ich selten, außer bei Fotos.
Ja, das macht, wenn du was Gutes suchst. Ja. Bist du manchmal überrascht, wenn du was findest, dass du nicht gedacht hättest?
Nee, ich arbeite gerade ein Fotobuch und das ist, soll 40 Jahre Pressefotos, Albumcoverfotos und das soll so ein Coffee Table Book werden und da gibt es hunderte von Fotos, weil ich immer auch im Ausland viele Fotosessions gemacht habe und da gibt es auch die Idee, wenn jetzt ein Foto nicht in bester Qualität ist, dann kann die KI das so berechnen, dass es in Top-Qualität ist und da arbeite ich gerade dran an diversen Fotos und das ist, finde ich, es gibt viele, die habe ich gedanklich noch gespeichert, Fotoshootings in Tokio im Hotel und ich finde einfach das Magazin nicht mehr, den Fotografen und da bin ich am Verzweifeln ein bisschen, weil es viele Shootings waren, die ich einfach nicht greifen kann.
Dann mal noch bei dem Thema, was war das Verrückteste, was du jemals über dich gelesen hast? Oder wo hast du absolut den Kopf geschüttelt oder gesagt, das kann nicht wahr sein?
Boah, da gab es schon einiges, aber zum Glück ist mir das immer ziemlich egal. Ah ja, okay. Einmal hat einer ein Pamphlet verbreitet, ein DJ aus Berlin, alter Freund, und der hat so eine Webseite, okay, DJ Tanit, und der hat total abgeledert über mich und das habe ich irgendwie 10 Jahre später dann zugespielt bekommen. Ich habe das ja nicht gelesen. Und dachte, das ist ja wirklich unfreundlich und die Hälfte stimmt ja überhaupt nicht. Und der hat mich da richtig gedisst und schlecht bewertet. Ich weiß gar nicht warum, weil wir waren ja lange befreundet, sind das auch bis heute. Und da hatte der so wirklich einen langen Text geschrieben und ich denke, der hat diese erfolgreichen Gigolo-Zeiten nicht richtig verarbeitet, wo wir ja viel in der Presse waren, auch international und dann auch Chartsplatzierungen hatten und das sehe ich ja bei Westbam oder anderen Leuten, die dann Platten verkaufen und in Charts sind, dass die dann massiv gedisst werden und das will ich aber damit nur unterstreichen, dass es mich kaum, ich habe das 10 Jahre später erst gelesen.
Was vielleicht auch ganz gut war für eure Beziehung, wenn ihr jetzt noch befreundet
seid. Ja, ich habe ihn noch nie darauf angesprochen, aber ich habe das gelesen und dachte, warum? ist das so bösartig irgendwie.
Aber trotzdem bist du noch mit ihm befreundet, obwohl es bösartig ist.
Wir haben jetzt letztes Jahr, das heißt Technozid, und haben wir gespielt zusammen und ich mag ihn halt, weil seine höchste Leistung oder sein Beitrag war ja diese Camouflage-Geschichte für den, er hat es ganz toll definiert, für den Kampf in der Stadt in Berlin in den 90ern musst du immer irgendwie in Militärklamotten und dann hat er noch eine grandiose Leistung vollbracht, er hat einen Panzer, möglicherweise einen russischen Panzer, rosarot angesprüht und hat den bei der Love Parade auf dem Truck irgendwie durch den Kudamm fahren lassen.
Kunst, cool. Kunst.
Das ist Kunst und dafür gebe ich 100 Punkte.
Ich kenne den DJ Tarnet auch. Verbindet mit ihm eine andere Geschichte. Also ich kenne ihn anderweitig, aber ich habe mit ihm eine Geschichte, das lege ich ihm auch immer noch aufs Brot. 1994 war es, glaube ich. Es war meine erste Techno-Party. Ich war davor mal auf einer Laufbühne. Ich habe mich mit 13 das erste Mal zu Hause davon gestohlen heimlich. Ich habe gesagt, ich gehe im Pionierpalast oder was. Nee, es war ja schon Westen. Und bin zur Laufbühne. Und da gab es die Dub Mission. Das war eine Afterparty von der Laufbühne.
Ja.
Und ich hatte mir dann ein Ticket gekauft. Oder ich weiß nicht. Oder ich bin auf jeden Fall reingekommen, wundersamerweise. Und ich war nur da wegen DJ Tarnet.
Klar, der war damals einer der bekanntesten DJs hier in Berlin.
Und der kam nicht. Er kam nicht. Ich habe gewartet. Das war so lustig. Ich habe ihn dann mal kennengelernt, ja. 20, 25 Jahre später. Ich habe gesagt, du ganz ehrlich, wolltest du mal sagen, was ich dich kacke, dass du nicht gekommen bist. Der wusste natürlich nicht, warum. Aber das war meine Geschichte mit ihm tatsächlich.
Zwei lustige Geschichten da oder interessante Geschichten. Ich habe das letzte Mal mit Westbam in Polen und da kamen wir auf Dub Mission und so weiter. Und das war ja im E-Werk damals auch. Mhm. Und er hat gesagt, weißt du überhaupt, wer den Namen erfunden hat? Und ich sage, nee, wahrscheinlich die DJs. Dann sagt er, Marusha.
Mhm.
Das war ihre Idee. Diese Geschichtsschreibung über diese Berliner Early Days, Love Parade, Mayday, Tresor, UFO und noch weiter zurück, dass da jeder so eine eigene Definition verkauft. Und das fand ich total interessant.
Definition von was?
Von der Zeit, von Techno in Berlin, von den Entstehungsgeschichte. Und du kannst ja keinen Sender mehr irgendwie anklicken in Deutschland, von RTL bis Sat1 zu ZDF. Es ist ja ein Dokumentationsüberschuss gerade. Westbam hat auch ganz gute Dokumentation gemacht und jeder verkauft seine Geschichte.
Ja.
Und es weicht immer so ein bisschen ab von was wirklich war. Ich habe natürlich meine Definition und das finde ich sehr interessant. Und Tarnet hat seine Definition und was da halt früher war und das Hardwax in Berlin, der Plattenladen, war natürlich die entscheidende Schaltzentrale Anfang 90 hier. Und da musste man Platten kaufen und so weiter. Und das ist aber jetzt ein anderes Thema. Aber das finde ich
halt interessantes witzig. Thema. Ja. Aber ja, es ist ja wirklich so, dass es gerade, es gibt ja Podcasts und also die Aufarbeitung der Techno-Geschichte der 90er hat ungefähr so gerade den Umfang der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs erreicht.
Aber es ist eine Vermarktung. Also du sagst ja auch verkaufen. Hast du vielleicht bewusst oder unbewusst gesagt. Ich glaube, die Leute vermarkten das jetzt einfach, weil es kommt im Mainstream an.
Massiv.
Da ist Kunst wieder kommerziell.
Ja, es wird dann gearbeitet, abgeschlossen und dann kommt schon der nächste Sender mit anderen Protagonisten dann nochmal und noch. Es ist wirklich überall, wo du hinguckst, im Moment ist Aufarbeitung der Techno-History Berlin und klar haben die Engländer eine andere Definition, die Amerikaner und zum Glück habe ich meine Definition, ich war ja auch dabei und die muss man aber jetzt hier nicht ausbringen.
Aber entscheidend mit dabei. Nee, aber da kommen wir doch trotzdem nochmal zu dir, weil wir hatten dieses spannende Gespräch, worauf ich mal zurück wollte, da wir ja schon viele geführt haben. Aber du hast mich mal eine sehr, sehr spannende Frage gefragt, das habe ich mir bis heute gemerkt. Du hast mich gefragt, Armin, wie lange brauchst du, bis du weißt, dass ein Track scheiße ist. Wie viele Minuten, Sekunden, wenn du einen Track hörst. Und da muss ich heute noch drüber lachen, weil ich fand das eine der coolsten Fragen, die mir jemals von DJ zu DJ jemand gestellt hat.
Aber du hast es richtig beantwortet.
Ja.
Und was war die Antwort?
Ich habe gesagt 8 Sekunden.
Warum 8?
Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich mach den Track an, ich brauche einen Loop.
Ja.
Maximal, wenn der Loop sich wiederholt, dann weiß ich meistens schon, ob ich den Track gut oder scheiße finde. Aber sag du doch bitte nochmal kurz
was dazu. Okay, es gab eine Diskussion mit einem Reporter, der für die Zeit, Moritz von Uslar, und da ging es darum, Aufarbeitung, musikalische Entwicklung, Techno, und diese Sendung, die Westbam da, ich glaube ARD oder über 6 Folgen oder 8 Folgen abgeliefert hat. Und da ging es darum, wie lange brauche ich, um einen Track, um zu rauszufinden, ob scheiße ist. Und dann kam, okay, Armin hat 8 Sekunden und diese Aufmerksamkeitsspanne. Und zum Ende des langen Gesprächs mit Moritz waren wir uns sicher, dass es 2 Sekunden sind. Und das war so ein intensives Gespräch und das haben wir leider nicht aufgenommen. Mhm. Und da ging es plötzlich um nicht nur um die musikalische Entwicklung, sondern um die ganze Veränderung, Mauerfall, Love Parade natürlich und der Einfluss von Technomusik und deutsche Musikkultur und diese Explosion von Ost- und Westdeutschland. Und das war so ein irres Gespräch. Das haben wir leider nicht gesagt, das muss man nächstes Mal. Und da haben wir gesagt, wir wollen gerne mit Westbam nochmal eine Diskussion führen. Moritz, Westbam und ich. Mhm. Wie lange, weil er verkauft natürlich seine Version. Mhm. Und er hatte ja auch Nummer 1 Hits und so weiter. Und hat sehr viel, ich nenne es mal, volkstümliche Musik gemacht. Mhm. Und das war eben die Diskussion. Und dafür wurde auch oft kritisiert, Westbam. Und ich, das ist einer meiner besten Freunde in der Community. Mhm. Ich finde ihn wahnsinnig witzig, reflektiert, hochintelligent. Er war immer ein ausgezeichneter DJ und wurde immer wirklich schwer gedisst von vielen Leuten in der Szene. Mhm. Seine ganze Karriere. Und ich habe immer dagegen gehalten. Und wir reden immer sehr viel. Und was ist jetzt, was ist früher und so. Da haben wir Westbam vorgeschlagen, nochmal eine Sendung zu machen. Wir drei. Mhm. Das ist aber leider jetzt nicht zum Ende gekommen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber das wäre ein wahnsinnig interessanter Podcast, weil Westbam hat so einen großen Einfluss, 80er, 90er, Anfang Nullerjahre, auf die ganze Musikentwicklung hier mit Mayday, mit Love Parade, mit seinem Low Spirit, mit den ganzen Künstlern, mit seiner Aussage. Er war sehr plakativ immer und Raving Society und das Ganze, We Never Stop Living This Way, diese ganzen Slogans, die stehen ja bis heute gemeißelt. Nicht im Museum, aber da hat er schon großen Einfluss gehabt.
Ich habe beim Recherchieren rausgefunden, dass du ja auch mit Hip-Hop oder Hip-Hop-Künstlern auch viel gearbeitet hast, was man jetzt erstmal wahrscheinlich so als Außenstehender erstmal so ein bisschen ausschließen würde, was du ja natürlich nicht getan hast. Ich habe rausgefunden, du hast, ob das stimmt, weiß ich nicht, kannst mir ja gleich sagen, für Run DMC mal aufgelegt, was ich ziemlich spannend finde, weil ich wissen will, wie kam das zustande, weil so eine Urgestein des Hip-Hops, ja, wie kommen sie auf eigentlich ein Urgestein des Technos, ja. Und du hast aber auch mit Diddy im Studio zusammengearbeitet, der jetzt ja auch wieder in der Presse ist, da können wir gleich ja auch nochmal kurz...
Ein Knast gerade.
ich habe jetzt ja abgehauen, ich weiß es nicht genau, aber das mit Run DMC und Diddy, das würde ich gerne von dir nochmal hören und der Bezug oder die Brücke, die du da zwischen Techno und Hip-Hop gebaut hast oder versucht hast zu bauen.
Maya bis heute auch mit Deichkind viel zu tun, habe mit denen Partys organisiert in München, wo die wirklich alles abgerissen haben vor den durchstechenden Erfolg. Es war einfach, da war ja Deichkind auch kritisch beleuchtet, weil die Hip-Hop-Leute haben gesagt, das ist ja kein Hip-Hop mehr und die machen doch jetzt Pop oder Techno und das fand ich aber immer am allerinteressantesten. Und Run DMC war in den 80er Jahren auf Tour in Deutschland und ich hatte mittwochs einen Hip-Hop-Abend 84 vielleicht in einem Münchner Club und
hast du Hip-Hop aufgelegt?
Ich habe Hip-Hop aufgelegt, ja. Nee, ich kam ja eigentlich aus dem Hip-Hop mit voller Montur, also komplett. War auch in New York.
Wie sieht die aus? Wie sieht die Montur aus?
Adidas.
Adidas.
Oder auch Nike, weil Adidas war eine deutsche Firma und das fanden wir nicht so prickelnd. Und ich war in New York und habe dann, meine Favorite DJs war Red Alert und Chuck Chillout und Boogie Down Production und bin da richtig tief rein und im Nachhinein natürlich Jungle Brothers und Public Enemy. Und ich war im Apollo Theater in New York mit 3000 Leuten bei so einem Festival und da war Queen Latifah, Jungle Brothers, Doug E. Fresh, der erste Human Beatbox. Und der hat so eine Zaubershow gehabt mit, ich glaube, da waren, also so meine Erinnerung, waren der Tiger auf der Bühne in Käfig, die dann weggezaubert wurden. Und dann war Public Enemy in Militärklamotten und aber auch so komischen, also es waren natürlich keine echten Waffen, aber sehr militärischer Auftritt. Und dann waren da 3000 Schwarze Community Hip-Hop-Community und ich war der einzige Weiße mit meiner Freundin damals. Und ich war, hatte das einfach gar nicht auf dem Schirm, dass da keiner hingeht. Es war in der Bronx. Nee, in Harlem, Entschuldige. Harlem. Und dann kam die Ansage Public Enemy, Proud to be Black. Und alle stehen auf. Und ich dachte, okay, ich stehe jetzt nicht auf. Bleib jetzt sitzen. Okay, es haben Leute komisch geguckt, was will der hier und so, aber ich wurde nicht angemacht. Das war ein grandioses Erlebnis. Und dann kam Run-DMC 84 in München, Aftershow-Party, und sagen zu dem Promoter, den ich kannte, wo kann man noch hingehen, wo läuft Hip-Hop? Und die kamen in meinen Club. Und die hatten den damaligen DMC World Champion als DJ dabei, der hieß DJ Scratch. Und die hatten keine Platten und ich hatte die passenden Platten, zum Glück. Und da habe ich mit DJ Scratch dann eine Stunde aufgelegt. Er hat brutal gemixt, also wirklich, da war weit davon entfernt. Ich konnte das alles nicht, aber ich habe eben guten Geschmack gehabt und er kannte die Platten. Und dann haben wir ein Mikrofon auf die Tanzfläche und da waren die Run-DMC-Jungs und haben eine Stunde live gejammt über Beats. Und da wurde eine Kassette aufgenommen, die ich bis heute nicht in die Finger bekommen habe. Live. Weil da lief immer Kassette mit Mitschnitt. Und ich weiß noch, wie der eine gesagt, ich glaube, J-Master J, hat immer, ich hieß G-Hell. Mein Nachname ist Gaia, G-Hell. Und er hat immer gesagt, das weiß ich noch ganz genau, drop the beatback, G.
Wow, okay. Also es ist ja schon fast Hip-Hop-historischer Moment in Deutschland gewesen.
Okay, da waren vielleicht 200 Leute und ich habe die Kassette, das ärgert mich bis heute, ich habe schon recherchiert, das wäre natürlich so für mich oder ich würde das natürlich gerne veröffentlichen.
Ja, phänomenal,
so ein Live-Jam. Ich würde
sofort anhören.
Es gibt Fotos davon, die habe ich, wo die so irgendwie dastehen mit Mikrofon, das war sensationell. Und das andere war, ja, das war die Run-DMC-Begegnung. Ich war dann auch in Hollis, Queens. Während der Schießerei hatte ich eine Albumproduktion in Queens, ein paar Straßen weiter, mit Ape Duke, und da hatten wir ein Kellerstudio und da habe ich an New York Muscle gearbeitet. Und da war irgendein Shooting, das habe ich natürlich nicht live mitbekommen, aber das war die Zeit. Das war ziemlich dramatisch. Und Puff Daddy war auch die 2003, 2004, den habe ich da in...
Ja, da war er ja gerade absoluter Superstar.
Da hat da war ja Bad Boy Company, Bad Boy Compilation, Bad Boy Kinofilm. Er natürlich als Rapper, dann war er toller Schauspieler, dann ist nebenbei ein Marathon gelaufen. Das war so wahnsinnig spannend, so eine Person kennenzulernen.
Ja, weil ich würde jetzt auch mal sagen, neben dem, was jetzt natürlich gerade in der Presse ist. Ja. Ich kann das jetzt auch noch nicht bewerten. Ich habe das weder gut recherchiert, noch, glaube ich, ist da das... Also ich glaube, da muss erstmal jetzt die Aufarbeitung passieren. Aber was war jetzt mal dein Eindruck? Ich meine, so einer Persönlichkeit, und das ist ja auch ein Multitalent, würde ich jetzt mal behaupten. Puff Daddy?
Absolut.
In Mode, Film, Musik.
Das habe ich vergessen, genau. Einer der erfolgreichsten Fashion-Designer. Also,
was ist das Gefühl oder die Erinnerung, die dir jetzt, wenn du geblieben bist, nachdem du mit ihm gearbeitet hast?
Wir haben ja gestern schon kurz geredet. Ja. Das war eine total faszinierende Begegnung mit Puffy, weil ich den komplett falsch eingeschätzt habe, weil der die Presse so an der Nase rumgeführt hat. Mit Performances und Auftritten. Und das war alles nur eine Inszenierung. Und ich war so beeindruckt von dem, negativ, dass ich gesagt habe, das ist wirklich ein schwieriger Charakter oder irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, in der persönlichen Begegnung, das war alles nur ein Spiel. Der hat ja alle komplett an der Nase rumgeführt. Das ist ja absolut genial. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, wie war denn das? Ich habe bei Bad Boy reingegangen in New York und habe dann beim A&R eine CD hinterlegt damals noch und mit meinen Tracks, alles analog, 303-009, voll Stoff, also wirklich Acid-Tracks, Techno-Sachen. Und okay, ich erzähle die Geschichte. Und ich lege es auf den Tisch und denke, da war ein A&R-Lady und die sagt, lass es liegen, ich gebe es ihm. Und die kannten mich natürlich nicht. Und ich war einfach so frech und bin da reingelaufen. Und ich musste, glaube ich, am nächsten Tag zurück nach Deutschland und stehe schon kurz vorm Flieger und Puff Daddy ruft an. Und ich gehe rein und sitze da und Puff Daddy sagt, hey, wie geht's dir? komm ins Studio, ich finde deine Sachen geil, ich würde gern 3-4 Songs releasen auf meinem neuen Album. Also die definieren das ja nicht als fertige Songs, sondern es sind Beats. Ich mache praktisch Beats. Hm. Also instrumental. Also
sagt mein Vater auch.
Also. Beatlieferant.
Ja, genau.
Und ich sage, geile Beats und so. Und dann sitze ich da und telefoniere und der Flieger war schon kurz und da kommt die Stewardess und sagt, mach das Telefon aus, es ist nicht erlaubt, hier im Flieger zu telefonieren. Dann sage ich, gucke ich so und sage, das ist der $1 million Call. Das passt Geld. Und die so, du machst sofort dein Telefon. Das hat es natürlich nicht geglaubt. Und,
aber ist doch Puff Daddy am Telefon.
Ja, $1 million Call, das ist Puffy. Puff Daddy. Und sie so, haha, mach dein Handy verrückt jetzt aus. Und okay, dann ist ja was draus geworden. Ich habe dann Sachen.
Aber bist du aufgestiegen oder bist du erst
noch Nein, die Tür war schon zu. Also es war dann.
Aber du wärst ausgestiegen, oder?
Nein.
Nee?
Nein.
Weißt du nicht?
Ich habe ihm gesagt, ich rufe zurück, sobald ich gelandet bin, habe sofort zurückgerufen. Und das fand ich halt wirklich interessant, dass der direkt anruft und dich fragt und sagt, sofort anfangen. Dann war auch bei der Rückreise war dann beim ersten Meeting bei ihm im Bad Boy Office in New York, weil ich gesagt habe, ja, was ist Deadline, wann geht's los? Und er sagt, ja, du hast ja gestern schon geschlafen, jetzt kannst du mal 24 Stunden durcharbeiten, ich will morgen ein Ergebnis auf dem Tisch haben. Und dann bin ich erstmal raus und in ein Café da irgendwo in New York und Downtown und dachte, was war da jetzt eigentlich, was ist da los? Was passiert da gerade? Ich konnte es nicht verarbeiten, weil der so eine Energie auf dich projiziert. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Gestern, der hatte so 4 Zettel mit Schlagwörtern, Headlines. Und 2 weiß ich noch, ich habe die Zettel noch, wo er vor mir steht und mir das eintrichtert, um was es geht. Und da war Future Dance 1 und das 2. war, was ich genial fand, New Jack Swing. Und das hat er erklärt, wie er das definiert. Und das hat er mir so eingetrichtert, ich war echt so aufgeladen an Energie. Und das waren 4 Seiten voll. Ich musste das mal recherchieren, was da alles drauf stand. Und das hat er mit seinem Team nur so Schlagwörter. Und die definiert er dann vor dir. Das erklärt er dann, wie er das meint, wie er das definiert. Und das verstehst du dann auch. Und dann ist deine Aufgabe, das sofort umzusetzen. Nicht morgen oder nächste Woche, sondern in dem Moment dann. Ging sofort dann ins Studio und wurden Tracks gemacht. Also ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie er arbeitet, wie er agiert, wie er mit Leuten umgeht, mit Menschen umgeht, wie er Leute motivieren kann. Dann habe ich diese andere Geschichte, habe ich gesagt, ja, Puffy, ich hätte dich gerne im Video, für mein Video. Und dann sagt er, ja, morgen habe ich Zeit. Ich sage, okay, die Idee ist eigentlich in dem Moment entstanden, wo ich es ausgesprochen habe. Es war nur ein Test. Dann sagt er, ja, willst du einen Rolls-Royce oder einen Maybach? Und dann sage ich, ja, okay, wir nehmen Maybach. Und dann musste ich über Nacht ein Kamerateam aufstellen und Leute, die mich da unterstützen und alles. Und das wurde am nächsten Tag gedreht bei ihm im Studio. Da war dann noch eine andere Künstlerin. Muss ich jetzt nachdenken, die hieß, bei ihm im Studio hatte gerade eine LP-Aufnahme. Und der hatte dann meine Sachen vorgestellt. Und die fand das ganz, die hieß Britney Spears.
Ich, ja. Okay, ich habe kurz nachgedacht, wie
war es? Ja, das vergisst man ja. Und da, ich habe die nicht erkannt, weil die war da auch ungeschminkt und in so Trainingsklamotten. Und die fand die Asset-Sachen total, das kennen die, kannten die ja nicht, so 909, 303, 808 Zeug. Und das kannten die nicht und das fanden die total super. Und die hat das dann später beim Interview erwähnt in den Zeitungen, dass sie gerade viel DJ Hell hört und so. Dachte mir, okay.
Verrückt.
Crazy, ja.
Ja, ist auf jeden Fall.
Die war jetzt neuartige Musik. Obwohl das ja, weißt du, diese Acid-Sachen kommen ja aus Chicago, Detroit, New York, ist ja da entstanden, aber die
einmal über München, einmal über München. München
dann ein paar Jahre versetzt zurück wieder in Puffy-Studio.
Ja, also ich meine, du bist auf jeden Fall der Mann der Geschichten.
Ja, wow.
Das proofst du, bestätigst du ja ständig.
Er hat mich dann auch eingeladen, Familie und Abendessen, Kinder, und ich bin nicht hingegangen. Ich hatte irgendwie zu viel Respekt, was mich ärgert im Nachhinein. Weil wenn du auf so einer persönlichen Ebene dann eingeladen bist und so privat, zu Hause, im Kochen, Familie, und ich hatte irgendwie, den Mumm hatte ich nicht.
Für mich ist jetzt nochmal die Frage, weil ich meine, jetzt, er hat ja Negativpresse, ja. Ich glaube, es sind auch ziemlich harte Beschuldigung.
Ja.
Ne? Und dann gibt es ja natürlich ganz viele andere Künstler. Würdest du oder wärst du in der Lage, das Kunstwerk vom Künstler zu trennen dann? Würdest du sagen, weil zum Beispiel R. Kelly darf man nicht mehr spielen
im Club.
Ne? Das ist so, macht jetzt, soweit ich weiß, auch keiner mehr. Michael Jackson, jetzt Diddy. Findest du das machbar? Kann man das? Sollte man das? Sollte man das nicht?
Kann man versuchen. Ich wurde oft kritisiert, dass ich überhaupt mit ihm arbeite. Es ging sogar so weit, dass ich dann seine Tracks auf Gigolo veröffentlicht habe und mich Künstler aus England angerufen haben und sagen, hey, wir müssen mal reden am Telefon. Da sage ich, ja, okay, neuen Release oder was geht ab, was gibt's? Dann sagen die, wenn Puff Daddy bei dir, wenn du mit dem arbeitest und der auf Gigolo released, will ich nie mehr mit dir was zu tun haben. Und dann sage ich, ja, okay, verstehe ich. Musste natürlich lachen auch, aber...
Warum? Also was hat was?
Ja, weil Puffy was repräsentiert, was nicht in ihrer Welt funktioniert. Und sie wollen nicht in einen Katalog mit Puff Daddy auftauchen oder da auf demselben Label. Waren ja 3-4 Releases von Puffy. Das ist ganz tolle Tracks. Let's Get Ill mit Kelis und dann Check You mit Felix der Hausgott. Das waren ja wirklich Meilensteine. Und mich hat natürlich, klar, der Mensch interessiert, seine Kunst. Er hat ja immer gesagt, er rettet die Techno-Welt, er rettet das Techno-Universum. Er bringt jetzt einen neuen und da hat er gar nichts, noch nichts released und war schon auf den Cover von Mix Mag und DJ Mag und so weiter und spricht über Techno-Musik.
War die Kommerzialität da der Kritikpunkt? Also, dass der Zukunft, also dann, genau. Ne, da finden wir auch ein bisschen den Bogen auch, ne? Weil da ist es dann so, dass Künstler untereinander.
Ja.
Dass es dann da zu Problemen kommt, weil der eine sagt, hey, du bist jetzt zu kommerziell geworden.
Ja.
Ja? Wobei ja alle so nach einer Grundkommerzialität wahrscheinlich streben, weil man möchte ja seinen Lebensunterhalt.
Die Aussage war, der hängt ja nur noch mit Puffy da in New York rum auf den Partys und so weiter, und was natürlich nicht stimmt. Aber das war so die Definition. Ich habe das ja auch lange nicht kapiert, was da abgeht in dem Spiel, in der Manipulation. Und was aktuell ist, das muss ich auch recherchieren. Das ist natürlich schon, das sind natürlich gravierende Anschuldigungen und wie das weitergeht, das ist natürlich massiv. Also das werde ich weiter natürlich interessiert beobachten, weil ich kenne ihn ja und bin ich gespannt, was da am Tisch kommt. Also es wäre natürlich fatal.
Es steht mit Sicherheit nicht in der bunten und auch nicht in der Gala.
Wissen wir nicht.
Wahrscheinlich nicht, oder?
Doch.
Da steht Pocher.
Wir haben jetzt noch eine unserer Lieblingsrubriken für dich. Der Tobias wird dir kurz erzählen, was passiert und wird dich einführen. Und der ist vor dir.
Das ist ein kleines Spiel.
Ah ja.
Das heißt Ja, Nein, Gummibaum.
Gummi-Twist.
Wir werden dir fünf Fragen.
Das ist ein Song von Gummi-Adler. Plan.
Ja?
Gummi-Twist, ja, 80er Jahre.
Wir waren ein bisschen Gummibaum. Auf der Suche, wo das herkommt mit dem Gummibaum, weil das war bei uns einmal da. Wir wissen nicht, ob es das Spiel schon gibt, aber dieses Ja, Nein, Gummibaum, das scheint ein, also das kam aus dem Nichts.
Kunstbegriff. Kam nicht aus dem Nichts. Gummibaum.
Ja, also wir benutzen Gummibaum als, du hast weder Ja oder Nein, sondern du willst einfach dich dazu nicht äußern oder du willst uns damit irgendwas sagen. Ja, es sind fünf relativ einfache Fragen.
Ich habe einen Gummi-Weihnachtsbaum geschenkt bekommen.
Und, stellst du ihn auf?
Der steht noch.
Natürlich.
Das Problem ist, das war in der Schachtel, da habe ich hier in Berlin noch gelebt, in der Invalidenstraße und ich weiß bis heute nicht, wer mir den geschenkt hat. Das stimmt mich nachdenklich.
Oh ja.
Dass du ein Geschenk hast, ein Gummi-Weihnachtsbaum, der ist so groß, sieht echt schön aus. Und ich weiß nicht, wer von dem
ich den habe. Im Zweifelsfall war er von P. Diddy.
Okay.
Bayern-München Haupttribüne? Fragezeichen. Ja, nein, Gummibaum.
Haupttribüne? Nein.
Bild am Sonntag?
Ja.
Vinylsammlung?
Ja.
Hornstatus?
Nicht mehr. Nein. Sorry, Gummibaum. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Also nicht mehr, nein.
Und dann unsere Frage, die alles eint, ist, kann jeder Kunst?
Ja. Ja.
Vielen Dank.
Das zum Schlusswort. Ich bedanke mich.
Danke.
Ich bedanke mich auch. Es war super.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Und freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.
Gerne. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.